Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ein neues Enthüllungsbuch schlägt hohe Wellen in Frankreichs Kulturbetrieb. Die Rechtsanwältin Camille Kouchner hat es geschrieben und sie beschuldigt darin ihren Stiefvater des Inzests mit ihrem Zwillingsbruder. Dieser Stiefvater, der ist in Frankreich ein bekannter Mann, Olivier Duhamel, ein Politologe, der häufig in Expertenrunden im Fernsehen zu Wort kommt, eine eigene Radiosendung hat und Verwaltungsdirektor der Elite-Uni Sciences Po war. Von diesem Posten ist er jetzt zurückgetreten. Und in Frankreich gab es schon vor einem Jahr einen ähnlichen Skandal. Da wurde über ein Buch von Vanessa Springora diskutiert. Wir wollen das ein bisschen einordnen und ich bin jetzt mit der Autorin und Kritikerin Ute Cohen verbunden. Sie ist Expertin für sexuelle Gewalt in der Literatur. Sie hat viele Jahre in Frankreich gelebt und selbst einen autobiografischen Roman über Missbrauchserfahrung geschrieben. Hallo, guten Morgen, Frau Cohen.
Guten Morgen, liebe Frau Gerg. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Was ist denn für Sie das Bemerkenswerte jetzt an diesem Fall? Was verursacht diesen Aufruhr da in Frankreich?
Nun, es ist bereits das dritte Buch, das zum Thema Missbrauch bzw. Gewalt gegenüber Kindern in den letzten 2 Jahren erscheint. Also Vanessa Springora haben Sie ja bereits erwähnt. Dann kommt noch hinzu Raphael Enthofens Buch. Le Temps Gagné, er schreibt über die Gewalt, die ihm angetan wurde durch seinen Stiefvater Isabella, einen Kinderpsychiater. Also es sind im Zentrum dieser Gewalterfahrungen oder des Missbrauchs immer Persönlichkeiten aus der sogenannten guten Gesellschaft. Die Fassade der Bourgeoisie bröckelt ganz gewaltig.
Und wenn Duhamel jetzt von diesem Posten zurücktritt, er hat ja auch seine Radiosendung abgegeben, ist das so eine Art Schuldeingeständnis?
Also als Schuldeingeständnis würde ich das erstmal nicht werten. Das ist eine rechtliche Angelegenheit. Vielleicht soll da erstmal eine Pause eingelegt werden. Da maße ich mir einfach kein Urteil an dazu.
Jetzt ist Frau Kouchner.
Aber es ist natürlich... Ja. Ein Druck der Öffentlichkeit, der hier tatsächlich Konsequenzen zeigt. Also vor allem an Sciences Po, das ist ja eine sehr starke linksliberal ausgerichtete Universität. Und da engagiert sich die Studentenschaft schon stark. Also ich habe da auch mal unterrichtet. Ich kann mich erinnern an die Schüler.
Ist das denn auch eine Motivation, vielleicht so ein Buch zu schreiben? Denn Frau Kouchner ist ja Rechtsprofessorin. Sie weiß ja wahrscheinlich über die gesetzliche Situation. Der Fall dürfte schon verjährt sein. Schreibt man dann so ein Buch vielleicht auch, um eben die Öffentlichkeit da überhaupt mal zu informieren, dass da auch Druck entsteht?
Vielleicht auch ist sie eine Stimme, deren Glaubwürdigkeit man weniger in Frage stellt. Sie ist eine Anwältin, sie weiß, welche Konsequenzen das hat, wenn sie Falschbeschuldigungen vorbringen würde. Also sie hat da schon eine besondere Position und Glaubwürdigkeit mit diesem Buch.
Sie haben schon erzählt oder schon angesprochen, dieses Buch von Vanessa Springora, Die Einwilligung, das ist letztes Jahr erschienen. Sie haben auch mit ihr gesprochen. Ist das für Sie ein vergleichbarer Fall?
In beiden Fällen handelt es sich um die sogenannte gute Gesellschaft und um dieses Schweigen, diese Omerta in dieser guten Gesellschaft. Nicht umsonst nennt ja auch Camille Kouchner ihr Buch La Famiglia Grande. Da klingt ja schon auch eine italienische Verschwiegenheit an, eine Omerta, ein Schweigegelübde. Und es war auch in Springoras Fall so, dass natürlich jeder Bescheid wusste, aber sich keiner eigentlich dafür interessiert hat. Wie fühlt sich dieses Mädchen? Wie fühlt sich dieses 13-jährige Mädchen? Alle haben geschwiegen. Die Mutter hat das sogar noch unterstützt. Man ging davon aus, dass das eine Einwilligung war, eine Freiwilligkeit. Émile Cioran beispielsweise, ja, der Philosoph, hat das sogar noch gefördert. Also er hat Vanessa dazu angeregt, ihm doch weiter Gabriel Matzneff, dem Schriftsteller, als Muse zur Verfügung zu stehen.
Und der hat ja sogar selbst in seinen Tagebüchern darüber geschrieben und wurde auch noch hofiert für diese Art von Literatur.
Genau.
Hat das denn vielleicht auch irgendwas zu tun mit einer anderen literarischen Tradition, die es in Frankreich gibt? Stichwort Libertinage. Ist man da einfach freier mit dem Beschreiben, mit dem Literarischen von Sexualität?
Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Also es gibt hierzulande, im Gegensatz zu unseren gallischen Nachbarn, kaum eine Tradition des expliziten Schreibens über Sexualität. Also hier versucht man sich eher in der Kunst der Umschreibung. Man hat abwertende Etiketten für Literatur parat, in der es um Sexualität oder auch um Gewalt geht, die Einhandliteratur, die Erotikliteratur. In Frankreich hingegen gibt es ja eine lange Tradition. Also ich erwähne nur mal Bataille mit seinem Aufruf der Transgression. Das mag von Fakten und Praktiken längst eingeholt worden sein, aber literarisch hat das also kaum einen Niederschlag hierzulande gefunden. In Frankreich schon. Da hat man weniger Scheu vor dem sprachlichen Fauxpas. Also bei uns hat man immer Angst vor einem Fauxpas, dass man irgendjemanden verletzen könnte mit Sprache. Dem ist in Frankreich nicht so. Also nicht so extrem.
Frau Cohen, Sie haben ja selbst einen Roman über einen Missbrauch, einen autobiografischen Roman darüber geschrieben, Satans Spielfeld. Was denken Sie, warum das so wichtig ist, solche Erfahrungen auch zu literarisieren? Was ist da quasi die zusätzliche Ebene, die da anspringt?
Ja, darüber habe ich auch mit Vanessa Springora diskutiert, weil sie hat sich ja dann also für die ein anderes Genre entschieden. Ich hingegen wollte meine Geschichte fiktionalisieren, literarisieren, weil ich eine Distanz zwischen dem Erlebten schaffen wollte und einer Formgebung. Diese Formgebung war für mich entscheidend, weil dadurch habe ich mir zwischen dem Erlebten und der Form einen Handlungsspielraum geschaffen. Und auch dem Leser die Chance, etwas so, ja, zu bedenken, zu reflektieren und nicht gleich betroffen zu sein. Also man kann durch die Literarisierung auch Strukturen erkennen in einem Geschehen.
Und könnte es nicht auch sein, dass die Literarisierung auch es viel leichter möglich macht oder besser möglich macht, die Ambivalenz solcher Erfahrungen, solcher Verhältnisse auch zu zeigen, die ganze Komplexität? Das ist ja in einer Dokumentation zum Beispiel nicht ganz so einfach möglich, nicht?
Ganz genau. Das Spiel mit der Sprache, verschiedene Seiten zu betrachten, zu der man ja auch, dazu ist man ja auch gezwungen als Autorin, ja. Das ermöglicht natürlich auch, dass man die Facetten, die Janusköpfigkeit eines Verführers erkennt oder auch die ambivalenten Gefühle des Opfers herausstellt. Das ist so nicht möglich in einer direkten Dokumentation von Ereignissen.
Sie haben ja Ihr Buch damals schon vor der MeToo-Debatte geschrieben. Was hat Sie dazu gebracht? Sie sagen ja, dass Sie wollten auf keinen Fall eine Opfergeschichte schreiben. Worum ging es Ihnen?
Es war für mich persönlich der richtige Zeitpunkt. Und ich war immer irritiert, schon nach der ersten Lektüre von Nabokovs Lolita, dass diese Lolita-Figur so unkommentiert in die Geschichte eingegangen ist und dass da nicht der Versuch bestand, mal eine Gegenposition einzunehmen, sich in die Position des Mädchens hineinzuversetzen. Also habe ich diese Figur, die natürlich von meiner Geschichte inspiriert ist, geschaffen, diese Marie, die sich gegenüber diesem diabolischen Verführer gegenüberfindet.
Das heißt, das ist auch problematisch, wenn Frauen oder Missbrauchsopfer nur noch als Opfer gesehen werden oder so beschrieben werden. Wie könnte das denn anders gehen?
Indem ich eben auch erkenne, dass ich nicht nur durch meine Position des ehemaligen Opfers definiert werde, sondern dass ich einen Entwicklungsspielraum habe, einen Bewegungsspielraum, dass ich selbst auch allein durch das Schreiben die Macht habe, das Böse zu bannen und eben diesen Spielraum zu schaffen zwischen der Vergangenheit und dem gebannten Bösen.
Ist das auch so ein Aspekt, der in der MeToo-Bewegung fehlt, der da ein bisschen unterkomplex behandelt wird?
Ja, ich war natürlich erstmal froh über diese Kakophonie, über diese Vielstimmigkeit, über diese Polyphonie auch der Frauen, die sich da zu Wort gemeldet haben. Aber literarisch hat sich das eigentlich kaum niedergeschlagen. Es gab ein paar Bücher, die sich das aber eher unter dem Aspekt einer politischen Agenda sich daran an dem Thema abgearbeitet haben, aber nicht die ästhetischen Möglichkeiten auch ausgelotet haben und eben diese Ambivalenzen, die Sie erwähnt haben. Ute Kohl. Ich habe das versucht. Ob das so gelungen ist, bleibt zu beurteilen.
Das kann ja jeder nachlesen, Ihren Roman. Den gibt es ja, den kann man kaufen. Er ist beim Verlag Septim erschienen. Ute Cohen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Frau Gerg.
Und der Roman, der heute unser Gespräch angestoßen hat, der ist von Camille Kouchner und bisher nur auf Französisch zu haben unter dem Titel La Familia Grande.